Ali Güngermisch ist ein deutscher Sterne- und Fernsehkoch, ein wahnsinnig sympathischer Mensch und Autor vieler Kochbücher. Die meisten kreisen um das Thema mediterrane Küche und sein neuestes Buch will uns zeigen, wie einfach und schnell man mediterran kochen kann. Wie geht das? Wo kommt das her? Darüber spreche ich jetzt mit ihm. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Mediterrane Küche, manche Leute hören das und denken, Pizza, Pasta, italienisch, klasse, dann hinterher noch ein Gelato, das ist großartig. Naja, das ist natürlich nicht das, was mediterrane Küche ist. Das Mittelmeer ist groß und es liegen viele Länder drumherum und ich glaube, Ali Güngermisch hat viele von diesen Ländern kennengelernt, oder?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hast du sehr gut gesagt. Viele assoziieren die mediterrane Küche mit also Italien, Spanien, Griechenland oder auch vielleicht auch ein Teil von der Türkei. Aber das Mittelmeer hat ja auch noch die andere Seite, also Nordafrika. Das liegt ja auch am Mittelmeer mit Libyen und Marokko und Ägypten und so weiter. Und Das ist schon so, dass dadurch ist die Mittelmeerküche sehr vielfältig. Also es ist nicht jetzt nicht nur, wie du es auch gesagt hast, Pizza, Pasta und Salate, sondern auch Couscous ist dabei, Granatapfel ist dabei, Minz ist dabei, Koriander ist dabei und so weiter. Und deswegen ist es die mediterrane Küche, sage ich jetzt mal, eine der gesündesten und vielfältigsten Küchen der Welt.
Warum sie so gesund ist, darauf kommen wir gleich. Spanien und die Türkei, dein Geburtsland, liegen ja auch noch am Mittelmeer. Also da kann man wirklich aus den Vollen schöpfen, teilweise sogar französische Küche gehört ja dazu. Du bist gerade im mediterranen Teil Deutschlands, nämlich in der Rheinschiene in Köln, erreichen wir dich im Hotel. Auch sehr schön. Das Wetter ist nicht ganz mediterran mittlerweile, eher so mediterran im Winter vielleicht, aber immerhin scheint gelegentlich die Sonne. Das ist doch sehr schön. Was macht mediterrane Küche denn so gesund?
Naja, das sind ja erstmal, also ganz ehrlich, erstmal ist es ja, glaube ich, ja die Lebenseinstellung, ne? Also wenn du jetzt dort im Süden lebst, ne, so wie die Leute leben, das sehe ich ja auch, wenn ich im Sommer meine Eltern besuche, das spielt sich vieles draußen ab. Die gehen einfach in den Garten, pflücken sich ihre Tomaten, ihr Gemüse, ob das Aubergine ist, Tomate ist oder Paprika ist. Dann scheint den ganzen Tag die Sonne, die Leute sind locker drauf und das ist schon mal gut oder tut dem Körper gut, der Geist, dem Geist gut, der Seele gut. Und was ist an der Küche so gesund? Ja, es wird halt, es ist keine schwere Küche, es ist eine leichte Küche, es ist eine zu 70-80% eine vegetarische Küche, wenn ich jetzt nur die türkische Küche nehme oder so wie ich aus meiner Kindheit kenne, wo wir sehr wenig Fleisch gegessen haben, kaum Fisch, viel mehr mit Hülsenfrüchten uns ernährt haben und wenig Butter verwendet haben, viel mehr mit Olivenöl und was auch gut ist, ist dieses Slow Cooking, ne? Alles so auch mal so laufen lassen, ne? Das ist wirklich so. Also haben sie halt dann einen Topf aufgestellt und das Gericht wurde halt dann draußen auf dem Herd, war dann irgendwie 2-3 Stunden vor sich hingeköchelt, dann hast du Tomaten aus dem Garten geholt, klein geschnitten, hast mal zwischendurch auch mal eine Tomate im Mund geschoben und so. Alles so entspannt und das ist das, was uns halt, sag mal so stressfrei, ne? Und das ist halt, das ist ja auch, gehört auch dazu, wenn man sich gesund ernähren will. Nicht nur die Produkte, die guten, gesunden Produkte, sondern auch ein Stück auch Lebenseinstellung, ne? Und man muss natürlich auch dazu sagen, es ist immer gut, wenn man auch über die Produkte halt auch, sage ich jetzt mal, gewisse Kenntnisse hat. Und das kommt auch in meinem neuen Buch vor. Also es ist jetzt nicht nur ein Kochbuch, wo nur 80 Rezepte drin sind, es ist auch Warenkunde dabei. Da gibt es zum Beispiel eine kleine Unterweisung, was an guten Ölen angeht, also wie zum Beispiel Olivenöl oder woran erkenne ich einen frischen Fisch? Was ist an Aubergine so wichtig? Welche Kräuter setze ich ein? Und deswegen macht das Buch auch, sage ich jetzt mal, zusätzlich ja so vielfältig, ne? Und das finde ich gut. Ne? Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich in den Kochkursen mitkriege, wenn ich über eine Minze was erzähle oder über die Kräuter was erzähle oder allgemein einfach nur sage, okay, woran erkennt man einen frischen Fisch? Dann kriegst du eine Antwort, ja, woran erkenne ich? Wo ich sage, wow, also selbst das wissen viele nicht. Und nur so kann man sich auch noch die zusätzlichen Informationen, sage ich jetzt mal, ja, nehmen.
Ja, die Wahrheit ist natürlich, dass man als Durchschnittsbürger in Deutschland frischen Fisch nicht erkennt, weil man nie einen gesehen hat in seinem Leben, ne? Also, ja, ist ja so. Also, wenn ich nach Marokko fahre und da eine Hafenstadt fahre, dann, ich war mal dort und da war ein ganz toller Koch, der ein kleines Restaurant hatte, der auch Kochkurse angeboten hat und der gesagt hat, ich habe gesagt, ich würde super gerne mit dir Fisch kaufen gehen und du erklärst mir ein bisschen, was sagt er, ja, heute können wir nicht gehen, heute haben die nichts Frisches dabei, heute ist alles, was sie dabei haben, schon eingefroren gewesen. Für ihn war frisch, es ist an dem Tag gerade aus dem Meer gezogen worden und dann im Hafen liegt es und dann kann man es kaufen. Für mich ist natürlich frisch trotzdem, auch wenn es schon mal eingefroren war. Ne, das ist so. Es ist halt nicht vergammelt, das ist für mich frisch. Aber da kannst du mal sehen, wo die unterschiedlichen Maßstäbe sind. So als Inlandsbürger oder als jemand, der an der Küste lebt.
Ja, das, also wir haben ja auch, wenn du im Norden bist und fang frischen Kabeljau hier Januar, Februar, sag ich jetzt mal, wo Saison da ist, kriegst du schon, so ist es nicht. Aber die meisten, ganz ehrlich, die meisten machen doch Urlaub da, wo die Sonne immer scheint. Meistens, das ist ja im Süden, ja, und da ist es schon so, dass sie dann auch das zelebrieren, wenn sie dann auch in eine Fischlokale gehen oder auch auf Fischmärkten gehen und so weiter. Aber bei uns ist es halt nicht so, ich kann ja sagen, wenn du in München bist, wo gehst du einen frischen Fisch kaufen, gehst auf den Viktualienmarkt und da liegen dann die Fischfilets in den Vitrinen und so Fischfilets, kann man ja sagen, mindestens eine Woche alt oder eher wahrscheinlich noch länger, die werden irgendwo gefangen und dann gleich zerlegt und dann eingefroren und dann werden sie dann aufgetaut, ne? Da ist, wenn man natürlich im Süden ist und direkt, sage ich jetzt mal, wenn morgens der Fischkutter rein zum Hafen kommt und man dann, sage ich jetzt mal, direkt beim Fischer die Fische kaufen kann, ist es natürlich, das ist ja wie Sechser im Lotto, ne? Ist schon schön. Ja, das hat auch,
ja,
wie
also
gesagt,
es ist ein absolutes Privileg. Es ist ja auch geschmacklich ein Riesenunterschied. Also ich werde nie vergessen, wie ich mal in Kroatien Garnelen auf dem Markt gekauft habe und die gegessen habe und gedacht habe, mein Gott, du hast noch nie Garnelen in deinem Leben gegessen. Wieso die so schmecken, die so, diese Süße und diese Frische haben und alles, was ich davor gegessen hatte, auch wenn ich dachte, es ist tolle Qualität und super und Bio und was weiß ich, kannst alles vergessen.
Naja, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Einstellung was zu tun halt, ne? Also wenn du irgendwie sagst, okay, ich liebe die mediterrane Küche oder die Lebensweise und will die immer nach Hause transportieren und das Gleiche will ich hier haben, dann kannst du eigentlich nur scheitern, ja, sage ich jetzt mal. Lass es doch dort bleiben. Was bleibt uns am Ende? Am Ende bleiben uns immer nur die Erinnerungen. Und wenn du doch da, sag ich jetzt mal, wie bei dir in Marokko, wenn du dann tollen Fisch gegessen hast, keine Ahnung, was noch dazu gab und das hat dich so geflasht, dann wirst du immer dein Leben lang an deinen Urlaub oder an die Zeit in Marokko dich erinnern und das ist doch schön und nicht immer versuchen, alles mitzunehmen und alles auch mal dort sein lassen und nicht nach dem Geschmack wieder zu Hause suchen, lass es. Ich finde, das ist doch schön im Leben, so alles auch, überall so ein bisschen auch mit Erinnerungen so ein bisschen in Verbindung bringen. Ich mag das. Ich bin zum Beispiel nie einer, wenn ich mal in Italien war, eine schöne Flasche Rotwein getrunken habe und gesagt, oh, ich will jetzt unbedingt 6 Flaschen mitnehmen. Nein, mache ich nicht.
Das funktioniert nie, ne? Das schmeckt nie nochmal so gut, wie es mal geschmeckt hat, da wo man war.
Ja.
Du hast vorhin erwähnt, beim mediterranen Kochen geht man mit dem Flow, man lässt schön gemütlich was auf dem Herd köcheln, man ist den ganzen Tag beschäftigt. Ich habe immer die italienische Mama vor Augen, die Nudeln herstellt, stundenlang. Das ist natürlich nicht die Realität der meisten und dein Buch trägt dem ja auch Rechnung. Dein Buch hat Expressgerichte, das heißt mediterrane Küche, die eben gar nicht in dem Fall Slow Food tatsächlich sind, sondern zwar liebevoll hergestellt, aber alles unter irgendwie 30 Minuten. Das ist ganz schön beeindruckend. Wie verbindet man denn diese beiden Bewegungen miteinander?
Naja, es ist ja so, das sind ja alles erstmal Rezepturen, die man, sag ich jetzt mal, wenn einer kochaffin ist, der die Rezepturen locker in 20, 30 Minuten kochen kann ohne Stress. Ja, wenn einer, sage ich jetzt mal, nicht so fit in der Küche ist, also es muss kein Profikoch sein, aber es gibt auch mittlerweile super Hobbyköche, die wirklich fit sind. Dann gibt es auch welche, die ein bisschen, sage ich jetzt mal, langsamer sind. Die können deshalb halt, mein Gott, dann brauchen die vielleicht 35 oder 40 Minuten. Ist ja auch nicht schlimm. Das sind jetzt keine Gerichte, keine komplizierten, schweren Gerichte dabei, wo du sagst, okay, oh Gott, wie soll ich das Gericht überhaupt kochen? Ich habe da Angst, irgendwie das Rezept nachzukochen, nee, überhaupt nicht. Das sind eher einfache, schnelle Gerichte, wo sie unkompliziert sind, wo man einfach ohne Hemmungen, ohne Hemmschwelle, sage ich jetzt mal, sich an die Gerichte rantraut, an die Rezepturen rantraut. Und deswegen zum Beispiel ist da kein Gericht dabei, kein Schmorgericht zum Beispiel dabei. Ich liebe Schmorgerichte, aber es geht halt in 30 Minuten nicht. Oder es steht zum Beispiel dort ein Oktopus mit einem Bohnen-Pistou-Salat. Ja, der Oktopus ist schon gekocht. Ne? Also so kann man schon das Gericht in 30 Minuten wunderbar zubereiten. Das ist eigentlich auch für Leute, die nicht so viel, sag ich jetzt mal, die sagen, okay, ist das ein Kochbuch, wo ich jetzt irgendwie 15 bis 20 Zutaten brauche, wo ich einfach erstmal 2 Tage brauche, um die Zutaten zusammen zu suchen, so einzukaufen. Das habe ich immer in den Kochkursen immer gehört, dass die Leute immer da schon riesen Respekt davor haben. Und mein Plan war, ich wollte eigentlich das Buch Nimm 3 nennen. Nimm 3 heißt nur 3 frische Zutaten und die Basics, die hast du ja sowieso immer zu Hause und dann drumrum bauen. Aber als wir dann die Rezepte geschrieben haben, haben wir schon gemerkt, 3 ist schon sehr, also da schränkst du deine Kreativität wirklich sehr, sehr, sehr extrem ein. Und dann haben wir gesagt, wir erhöhen das auf 5 bis 7 frische Zutaten, hat meiner Meinung nach fast jeder immer zu Hause und daraus kannst du auch ein tolles, schnelles, leichtes, gesundes Gericht zubereiten. Und es ist uns wirklich sehr gut gelungen. Es gibt Rezepturen, wo du nur 5 Zutaten brauchst, manchmal 6, manchmal 7. Aber ich habe letztens eins durchgeblättert, habe gesehen, war ich selber überrascht, haben wir nur 4 gebraucht. Also es war schon, ja, also Schulterklopfen gemacht, ne? Ali, hast du toll gemacht. Nein, das ist halt einfach, und Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Wenn du jetzt irgendwie ins Büro gehst und um 17, 18 Uhr Schluss hast und nach Hause kommst und zu Hause vielleicht noch einkaufen gehst und dann nochmal zu Hause 1, 2 Stunden in der Küche verbringst, dann ist es einfach zu viel. Da haben die Leute dann auch keinen Bock mehr, sich was Frisches zu kochen. Und wenn du sagst 30 Minuten, lass es mal 40 sein am Ende, dann macht es auch Spaß und dann machst du es auch ohne Stress und kannst danach immer noch dir einen schönen Spielfilm angucken oder noch zum Sport gehen oder je nachdem oder nach dem Sport dir was Leckeres kochen, das geht schon.
Ich finde das immer total faszinierend, wenn Köche wie du, die ja aus dem Sternebereich kommen, dem Hochleistungssport in der Küche eigentlich dann solche Bücher schreiben, die für Menschen wie mich gemacht sind, die mal nach der Arbeit schnell was kochen müssen und eben jetzt nicht wahnsinnige Skills haben und nicht schnell sind mit dem Messer, sondern ganz normal. Wie gehst du da ran? Das ist ja dann schon so, da muss man doch im Kopf so ein bisschen umschalten und sagen, okay, das ist jetzt das, was wir machen quasi in der Küche, in der Restaurantküche und das ist das, was man zu Hause macht, oder?
Naja, da muss man es schon sehr, es muss man unterscheiden. Ne? Das, was du im Restaurant kochst, ist es ja eine, sag ich jetzt mal, sind ja ganz andere Gerichte oder ganz, hat ja mit einem ganz anderen zeitlichen Aufwand zu tun. Es ist ja so, wenn der Gast zu uns ins Restaurant kommt, der will ja, der bringt ja Zeit mit. Mindestens 2 bis 3, 4 Stunden, je nachdem, wie viele Gänge er sich bestellt. Und es ist ja ein ganz anderes Vorgehen, was wir da machen. Wir wollen den Gast ja, es soll ja ein Erlebnis für ihn sein. Aber auf der anderen Seite bin ich ein Koch oder ein Gastronom, der auch, ich verstehe auch die Leute, ich verstehe das ja, ich hole mir immer das Feedback ja von meinen Gästen oder von den Kochkursteilnehmern oder auch so unter Freunden, sage ich, was für ein Kochbuch wünscht ihr euch denn? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich selber in München im Hugendubel bin und mir Kochbücher vom Kollegen anschaue, wo fast 2 Seiten, wo nur die Zutaten aufgelistet sind. Ich habe keine Lust mehr, das Buch weiter anzuschauen, weil mir ist es zu viel. Ich finde, mein Motto ist vom Einfachen das Beste, weniger ist mehr, ja. Mach weniger und das Wenige richtig gut und dann hast du es am Ende auch was Tolles auf dem Teller. Und das war immer schon mein Motto und ich kann mich natürlich auch schon sehr gut reinversetzen in den Verbraucher oder sage ich jetzt mal, Konsumenten. Was will er? Was sucht er? Was ist momentan in? Und warum sind denn die Bücher vom Otto Lenghi so erfolgreich? Weil es einfach verständlich sind. Das sind tolle Bilder, die sind verständlich, sind kreativ und da haben die Leute einfach auch Lust, solche Gerichte nachzukochen. Hm. Na, es bringt ja nichts, ein Kochbuch zu machen, wo der Gast, oder wenn ich sage, jetzt bin ich bei den Gästen, wo der Käufer sagt, okay, ja, ein schönes Buch, da blätter ich ein paar Mal rein und dann hänge ich das oder lege ich das in mein Bücherregal. Das so ein Buch will ich nicht machen, ganz ehrlich, möchte ich nicht. Mhm. Ich möchte schon, dass die Leute auch damit arbeiten, die sollen die Rezept Lust haben, die Rezepte nachzukochen. Und auch, ich sage auch, gib mir ruhig Feedback, ne? Gib mir ruhig Feedback, wie es euch gefällt. Und das ist gut so, ja.
Bei Uto Lengi, finde ich, sieht man ja auch ganz gut, gerade wenn man seine Kolumnen liest, dass der sehr viel auch darüber schreibt, wie macht er es denn zu Hause in seiner Familie, ne? Und das ist dann eben weniger informiert über das, was er in seinen Restaurants macht, sondern sehr viel zieht er Inspiration offensichtlich aus dem Alltag, den er ja auch hat mit Kindern und so weiter. Und das ist natürlich dann einfach sehr, sehr alltagsnah. Das sehe ich auch, ja. Ich muss die ganze Zeit ehrlich gesagt denken, mein Problem sind immer indische Rezepte. Wenn ich irgendein indisches Rezept lese, denke ich mir immer, boah, das klingt geil, das klingt richtig lecker, aber die Zutatenliste ist wahnsinnig lang immer, weil da ja immer mindestens 5 verschiedene Gewürze schon alleine drin sind, plus alles mögliche andere. Und dann bin ich meistens schon raus, wenn ich sehe, ich muss nochmal in den Gewürzladen, um mir irgendwie irgendwelche Dinge zu kaufen, die dann in meinem Gewürzregal lange, lange, lange Zeit herum oxidieren. Du hast gerade gesagt, dein Motto ist vom Einfachsten das Beste. Und ich habe gelesen, dass das auch aus deiner Kindheit und vielleicht aus dem Kulinarischen kommt, was du in deiner Familie gehabt hast, zumindest habe ich das so gesehen. Ist das was sich, als du angefangen hast, Koch zu lernen und beschlossen hast, Koch zu werden, auch einfach so übersetzen ließ? Denn das ist ja nicht gerade das Motto, muss man sagen, in vielen Restaurantküchen.
Naja, also es ist ja so, also eigentlich wollte ich ja gar nicht Koch werden, ja, da bin ich einfach so reingerutscht und habe dann wirklich sehr schnell gemerkt, dass mir das Spaß macht. Aber ich habe auch später war das so, als ich dann in diversen Sternrestaurants war, habe ich schon gesehen, also vor allem so im Tantris oder in Schweizer Stuben, das waren 2-Sterne-Restaurants, habe ich gesehen, mit was für einem Aufwand wir da kochen. Also da waren mindestens 10 bis 14 Zutaten auf so einem Teller. Und das war gut, war sehr gut. Ich bin auch sehr lecker und ich bin auch froh, dass ich das alles gesehen habe und auch mitbekommen habe. Und auf der anderen Seite war ich dann, immer wenn ich dann sonntags bei meiner Mama war, habe ich gesehen, mit wie viel, sag ich jetzt mal, mit wie viel wenig Zutaten sie ein leckeres Gericht gekocht hat. Und dann habe ich gesagt, Mama, wie machst du denn das? Was ist denn da alles dabei? Ja, du sagst, ja, du nimmst ein bisschen Kohl, das musst du blanchieren, dann hast du ein bisschen Reis als Bindung, Kartoffel, ein bisschen Chili, ein bisschen Petersilie, Knoblauch, Zwiebeln und so und fertig. Und dann noch ein bisschen Tomatensauce oben drüber, fertig. Sag ich, aber es schmeckt ja super, so einfach. Sagt sie, ja, ist halt so. Und da habe ich gesehen, um gut zu kochen, also oder gutes Essen, besser gesagt, gutes Essen muss nicht kompliziert sein. Du ist überhaupt gar nicht wichtig ist, dass du frische Zutaten hast. Wichtig ist halt, dass du die Technik einigermaßen gut beherrschst. Wichtig ist, dass du weißt, welche Aromen, welche Gewürze, welche Kräuter, welche Produkte sehr gut miteinander harmonieren. Und wenn du das drauf hast, dann hast du schon sehr viel gewonnen. Und wenn du dann noch ein bisschen kreativ bist und mutig bist und sag jetzt mal aus deinem Wissen zusätzlich noch das erweiterst, indem du manchmal auch Sachen miteinander kombinierst, Kühlschrank aufmachen, gucken, was ist da und auch mal ruhig mal mutig sein und da mal was Neues ausprobieren, dann bist du auch schon wieder weiter. Also, was ich damit sagen will, ist einfach, um sich gut zu ernähren, muss man nicht irgendwie zu kompliziert denken und deswegen meine Devise vom Einfachen das Beste. Hat sicherlich vielleicht auch ein bisschen was mit meiner Kindheit zu tun. Wir konnten da nicht irgendwie aus dem Vollen schöpfen. Wir waren immer mit dem wenigen, was wir hatten, waren wir sehr zufrieden und auch glücklich. Wenn es mal am Abend Linseneintopf gab und mit Brot dazu und dazu noch ein Joghurt, was lecker war, hat uns das auch nicht geschadet. Wir sind trotzdem satt ins Bett gegangen und das. Ich bin froh, dass ich das alles gesehen habe, mitbekommen habe, dass ich jetzt auch so, auch dass mich jetzt zum Beispiel meine Kindheit jetzt auch so ein bisschen vom Kopf her schon auch prägt. Ne? Das ist gut.
Ich muss gerade an etwas denken, was Thomas Bühner in diesem Podcast vor einer Weile gesagt hat. Er sagt, ich glaube, tolle Küche
Thomas Bühner, Freund von mir.
Klar, ihr kennt euch alle untereinander, ich weiß das wohl. Ich glaube, tolle Küche zeichnet sich nicht unbedingt dadurch aus, dass sie die Menschen verstört, sondern dass sie zwischendurch auch mal was abliefert, was einfach zu verstehen ist, was jeden mitnimmt. Da hat er über sein Gericht Kartoffelschaum mit Kürbis-Curry-Eis gesprochen und wollte halt sagen, also das ist ja nicht einfache Küche, ne? Ich meine, Schaum, wer macht schon Schaum sozusagen, aber für ihn ist das eben was zeigt, es muss nicht durch 87 Millionen Produktionsschritte gehen, sondern am Ende sind es einfache Zutaten, aus denen man was Tolles macht. Aber die Zutaten, wenn sie stimmen und wenn sie stimmig verarbeitet sind, dann funktionieren sie halt. Das heißt, die Frage ist eigentlich, wenn du sagst, es ist eigentlich dein Ziel, was Einfaches zu nehmen und daraus was Tolles zu machen, geht es? Warum lachst du?
Weil Thomas Bühner und ich, wir haben letztens zusammen bei Grill den Hänsler mitgemacht. Aha. Und das war, er ist wirklich ein großartiger Koch und ist einer der besten in Europa. Und da musste er was Einfaches machen, der war so überfordert damit. Das war nicht so lustig.
Was war das?
Und ich musste, mein Gericht war Bifteki, ich musste griechisch kochen, Bifteki mit Bifteki, und dann konnte ich noch drumherum was machen. Dann ist er nach der Sendung zu mir gekommen und hat gesagt, also ganz ehrlich, ich wäre mit deinem Gericht überfordert gewesen. Ich weiß nicht, was Bifteki ist. Das war nicht so süß.
Das ist wirklich süß.
Das finde ich toll. Das finde ich toll. Das finde ich süß, wenn so ein großartiger Koch kommt und Thomas Bühne, vor dem ich wirklich großen Respekt habe, der das ist ein Küchenphilosoph, würde ich sagen jetzt, ne? Der das ist ja so ein Magier in der Küche. Das ist alles durchdacht. Jeder Schritt ist durchdacht. Und dann mit so einem ganz einfachen Gericht wie Bifteki sagt er, was ist das? Ich werde euch damit überfordert. Das fand ich wieder süß und das finde ich schön. Deswegen habe ich gelacht, weil Thomas Bühne, ja.
Ja, er ist total authentisch einfach, ne?
Total, ja, wirklich, ja, schön.
Aber also die Frage, die ich habe, ist eigentlich, was Einfaches zu machen, geht es darum, dass man selber nicht sich in noch höhere Höhen schraubt und schraubt und schraubt und schraubt? Denn es ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen, es ist einfach, aber es ist natürlich möglicherweise spannender, in einer Begrenzung auf das, was man da so macht, tolle Sachen zu kreieren, als wenn man jetzt sagt, ich nehme ein Produkt und ich mache 87 Arbeitsschritte und am Ende habe ich dann irgendwas, was gar nichts mehr mit dem Original zu tun hat, mit dem Ausgangsprodukt sozusagen. Schmeckt vielleicht ganz toll, aber ich habe ganz, ganz, ganz viel damit gemacht. Ich habe es geräuchert, getrocknet, püriert, geformt, frittiert, was auch immer. Also geht es dir darum eigentlich, dass man näher beim Produkt bleibt, oder geht es dir darum, was Thomas Bühner sagt, dass man den Leuten nicht irgendwie was vorsetzt, bei dem sie am Ende gar nicht mehr erkennen, was ist da eigentlich auf dem Teller, wie ist das entstanden und wo kommt das her?
Naja, in erster Linie ist es ja so, in erster Linie ist es immer so, dass du hinter dem stehst, was du da machst. Dass du eine eigene Linie hast. Wie viele Köche haben denn in Deutschland, wenn wir in Deutschland bleiben, wie viele Köche haben in Deutschland eine eigene Handschrift, eine eigene Linie? Es gibt sehr wenige davon.
Zum Beispiel wer?
Generell, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber ich kenne aus München einen.
Dich selber und wenn auch.
Ja, naja, natürlich, ich rede jetzt von mir, nein, nicht nur ich, sondern es gibt halt, es gibt schon Köche, die eigene Handschrift haben, aber es ist so allgemein die Gastronomie. Wenn du mal guckst, so 60-70% der Speisekarten sind doch alles identische Karten, oder? Salat mit das und das, mit Ziegenkäse, mit Avocado, Quinoa war mal zeitlang sehr in, dann Caesar Salad und Kürbissuppe mit Curry, und so weiter.
Cheeseburger.
Ja, es ist doch wirklich so, oder? Also, dann gibt es dann nochmal die gehobenen Restaurants, die sich da ein bisschen mehr Mühe geben und kreativ sind. Und dann gibt es halt die Spitzenküche, ne? Die sind schon sehr kreativ. Ich sage jetzt mal, die meisten sehr frankophil-lastig, also die französische Küche nimmt sie halt als Basis. Und die sind großartig, die kochen auch sehr gut. Aber in der Masse sind die Speisekarten alle identisch. Und dann musst du als Koch ja selber für dich ja, wichtig ist, dass du weißt, für was stehst du? Ich bin zum Beispiel ich bin ein Verfechter von guten Zutaten, also von frischen Lebensmitteln, die auch, ich versuche, das Produkt unverfälscht auf den Teller zu bringen und ich versuche aus dem Produkt das Bestmöglichste rauszuziehen, aber auf der anderen Seite unverfälscht, meinen Gästen das Gericht zu servieren. Wenn es eine Tomate ist, möchte ich nicht aus der Tomate die Tomate 100-mal pürieren, dass man die Tomate nicht mehr erkennt, sondern bei mir erkennt man die Tomate, man sieht die Tomate, man schmeckt die Tomate, die ist vielleicht über 4-5 Stunden schön konfiert, vielleicht fülle ich die auch noch mit irgendwie einem tollen, sage ich jetzt mal, mit einem tollen, mit einer tollen Füllung, und das dafür stehe ich, und dann mache ich vielleicht noch ein Stück irgendwie eine leckere Beilage dazu und fertig. Ja, und dann gibt es welche, die aus der Tomate, sage ich jetzt mal, eine Variation machen, wo man vielleicht auch die Tomate dann teilweise nicht mehr kennt. Dafür, das ist nicht meine Küche, deswegen muss jeder wissen, was er selber macht. Und ich sage immer wieder, jedes Produkt hat das Recht auf seinen eigenen Geschmack. Und ich mache, meine Küche ist keine Schnörkelküche, ist eine Küche, die lecker ist, die gesund ist, die man versteht, die man auch dann auch am Ende auch schmecken kann. Das ist zum Beispiel meine Küche, ja. Und aber das muss jeder Koch für sich selber entscheiden, welchen Weg er da geht. Und das war für mich, das hat vielleicht sicherlich auch ein Stück mit meiner Kindheit nochmal was zu tun, weil wir immer die Produkte immer, die Mama hat immer so gekocht, dass wir sie immer auch gesehen haben, ne? Wenn sie eine Aubergine geschmort hat, dann hat man die Aubergine gesehen. Die war nicht so, dass sie verkocht war, oder die hat auch kein Püree daraus gemacht, wo man dann sagt, okay, dann was hast du da eigentlich auf dem Teller oder im Topf? Ja, es ist wichtig, eigene Handschrift zu haben, eine Linie haben, und das macht dich dann auch, sage ich jetzt mal, besonders, oder das erhebt dich auch dann von den anderen ab. Das heißt nicht, dass du besser bist, um das geht's ja gar nicht. Aber eine eigene Handschrift haben, eine eigene Linie haben, eine eigene Philosophie haben, das ist immer gut.
Ja, ich will da jetzt auch nicht zu viel über andere noch reden, wobei mich schon deine Einschätzung da sehr interessiert, was du einfach so generell beobachtest. Aber als Konsumentin habe ich oft das Gefühl, es gibt da auch einen Disconnect zwischen dem, was an Schlagworten so erzählt wird. Also die Produkte stehen im Mittelpunkt, es soll regional sein, es soll saisonal sein, es soll stimmig sein. Ich finde, es gibt da viele Attribute, die immer so viele, viele Restaurantköche vor sich hertragen, und das hat dann aber gar nicht so viel damit zu tun, was sich dann letztendlich auf der Speisekarte wiederfindet, ehrlich gesagt, ne? Weil es, finde ich, so ein paar Modebegriffe gibt, ne? Also es gibt so ein paar Sachen, die ziehen sich durch. Umami ist auch so ein Thema, ne? Dass viele so super Umami-lastig kochen mittlerweile. Finde ich ja gut, ich liebe Umami, aber das sagen die halt oft, oder du liest es auf der Website, aber im Endeffekt, wenn du dann die Speisekarte siehst, fragst du dich halt schon, okay, aber wo löst du das denn jetzt ein? Also an welcher Stelle, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass einfach auch so Modebegriffe so ein bisschen kursieren, die einfach überall auftauchen müssen, damit die Leute das Gefühl haben, das ist ein ernstzunehmendes Fine-Dining-Restaurant.
Ja, aber ich kann auf die Speisekarte schreiben, was ich will, Umami hin, Umami. Ich habe kein einziges Mal geschrieben Umami, ich habe auch kein einziges Mal erwähnt Umami. Also wenn ich ein Gericht serviert bekomme in einem Restaurant oder auch selber koche, entweder schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Und das ist so, ja, das stimmt, da bin ich auch bei dir. Manchmal neigen auch wir Köche dazu, so ein bisschen. Das ist halt vielleicht manchmal auch unser Problem in Deutschland, ja. Ich sag mal so, meiner Meinung nach sind wir die Spitzengastronomie, also die 2-3 Sterne-Restaurants und so. Wenn man das alles so mit rein nimmt, sind wir vielleicht die Besten in Europa. Ja, sage ich ganz ehrlich, ja.
In Deutschland?
Aber was wir, wirklich, wir sind die Besten in Europa. Das sage ich. Aber was unser Problem ist, wir sind keine Trendsetter. Also wir setzen keine Trends. Wir andere setzen die Trends und wir machen sie dann besser. Aber wir müssen dann mal weg. Wir müssen die Trends setzen. Und das ist, da komme ich auch wieder zurück auf deine Frage. Manchmal ist es so, ein, zwei fangen mit irgendwas an, dann finden andere die Idee gut und dann versuchen sich gegenseitig auch zu kopieren. Und das muss gar nicht sein, wenn du, und das meine ich halt damit, wenn du deine eigene Handschrift hast, wenn du deine eigene Linie hast, da kopierst du andere nicht, du bleibst bei dir, du bist mit dir sehr zufrieden, du bist mit deiner Philosophie, bist auf einem sehr guten Weg, und dann kannst du, und dann hast du auch, das macht dich auch besonders, das macht dich vielleicht auch einzigartig, und du hast dann auch deine Fans, aber so auf jedem, sage ich jetzt mal, Trend draufspringen, das war ja auch damals mit El Bulli, mit der Molekularküche, hat jeder auf einmal versucht, irgendwie davon Sachen einzusetzen und sowas war. Am Ende gibt's das nicht mehr, und die normale, ehrliche Küche, wo man auf Qualität gesetzt hat, wo die Frische im Vordergrund gestanden hat, das hat sich durchgesetzt und das ist immer so. Das wird sich immer, Qualität wird sich am Ende immer durchsetzen.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ali Güngemusch.
Danke, ebenfalls.
Das war der Podcast diese Woche. Wenn ihr mehr wissen wollt über das Buch Mediterran Express, dann schaut ihr einfach in die Shownotes dieser Episode oder googelt das Ganze. Und ich freue mich, wenn ihr euch bei uns meldet an brunch@rheinische-post.de. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis nächstes Mal. Tschüss. Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.